war und der da kommt. Liebe Gemeinde, das Josua-Buch wird nur selten gelesen. Es zählt nicht zu den populären Büchern der Bibel. Dies liegt an seinem Inhalt, der Eroberung Kanaans durch das Volk Israel. Immer wenn ich das Buch aufschlage, habe ich das Gefühl, dass mir Ströme von Blut entgegenfließen. Das Buch Josua ist voll von den Scheußlichkeiten eines Krieges. Diese kann und will ich in dieser Predigt nicht erläutern oder gar verteidigen. Unser Text ist der friedliche Übergang des Volkes Israel über den Jordan, also in das gelobte und verheißene Land. Das Volk betritt also Neuland. Auch ich und Sie betreten Neuland. Dieser Text ist neu in der Perikopenreihe der Predigttexte. Es ist also wahrscheinlich, dass dies die erste Predigt zu dieser Textstelle ist, die Sie hören. Aber hören Sie den Text. Ich lese aus der neuen Luther-Übersetzung im Buch Josua im 3. Kapitel die Verse 5 bis 11 und 17. Josua sprach zum Volk: Heiligt euch, denn morgen wird der Herr Wunder unter euch tun. Und Josua sprach zu den Priestern: Hebt die Bundeslade auf und geht vor dem Volke her. Da hoben sie die Bundeslade auf und gingen vor dem Volke her. Und der Herr sprach zu Josua: Heute will ich anfangen, dich groß zu machen vor ganz Israel, damit sie wissen, wie ich mit Mose gewesen bin, so werde ich auch mit dir sein. Und du gebiete den Priestern, die die Bundeslade tragen, und sprich: Wenn ihr an das Wasser des Jordan herankommt, so bleibt der Jordan stehen. Und Josua sprach zu den Israeliten: Hört zu, hört die Worte des Herrn, eures Gottes. Daran sollt ihr merken, dass ein lebendiger Gott unter euch ist und dass er vor euch vertreiben wird die Kanaaniter, Hethiter, Heviter, Perisiter, Girgashiter, Amoriter und Jebusiter. Siehe, die Lade des Bundes des Herrn der ganzen Erde wird vor euch hergehen in den Jordan. Und die Priester, die die Lade des Bundes trugen, standen still im Trocknen mitten im Jordan. Und ganz Israel ging durch den trockenen Boden hindurch, bis das ganze Volk über den Jordan gekommen war. Liebe Gemeinde, ich werde versuchen, diesen ungewöhnlichen Text auszulegen. Dazu wähle ich drei Zugänge. Erstens, welchen Stellenwert hat dieser Text im Rahmen der Erzählung von der Rückkehr des Volkes Israel in das gelobte Land? Zweitens, wie war es damals wirklich? Drittens, was kann uns dieser alte Text heute noch sagen? Zuerst will ich also in knappen Worten die Ereignisse im Zusammenhang nacherzählen. Das Buch Josua schließt sich nahtlos an die fünf Bücher Mose an. Es erzählt die Geschichte der Landnahme nach dem Tod Mose. Wir erinnern uns: Nach dem Auszug aus Ägypten irrte das Volk Israel 40 Jahre durch die Wüste. Es erhielt die Gesetzestafeln, erlitt Hunger und Durst, tanzte um das goldene Kalb und bestand mancherlei Gefahren. Mose, der all die 40 Jahre sein Volk führte, war immer bestimmt, das gelobte Land zwar zu sehen, aber nicht zu betreten. So stirbt er auf dem Berg Nebo angesichts von Kanaan. Sein Begräbnisort ist übrigens unbekannt. Und niemand hat sein Grab erfahren bis auf den heutigen Tag. So steht es im Schlusskapitel des 5. Buches Mose, dem Deuteronomium. Dass das Grab unbekannt blieb, ist Programm. Außer dem Tempel soll es kein Heiligtum geben. Und Mose, der mit dem goldenen Kalb und dem Abfall seines Volkes von Gott fertig werden musste, dort schon gar nicht ein Ort der Verehrung haben. Die steht zwar in einem gewissen Gegensatz zu der Fülle von Gedenksteinen, die das Volk Israel errichtete, so auch nach der Durchquerung des Flusses Jordan. Diese Gedenkorte sollten aber als Gedächtnisstütze dienen, nicht aber als Orte der Anbetung eines Menschen. Zur Nachfolge von Mose wurde Josua von Gott berufen. Und diese Situation fand er vor. Es gab nach 40 Jahren Wanderung kaum noch Augenzeugen des Auszugs. Also, keine unmittelbaren Erlebnisse der Sklaverei in Ägypten, aber auch keine unmittelbaren Erinnerungen an die Fleischtöpfe Ägyptens. Es gibt nur die Eindrücke von der Wüstenwanderung. Und es gibt kein Zurück mehr. Kein Zurück in die Sklaverei, aber auch kein Zurück zu den Fleischtöpfen. Der für die verheißene Zukunft in einem Land, in dem Milch und Honig fließt. Dazwischen liegt aber als schier unüberwindbares Hindernis der Fluss Jordan. Er war kein dürftiges Rinnsal, wie er sich heute darstellt. Durch Wasserentnahmen für Landwirtschaft und für Trinkwasser ist er heute zur Kloake verkommen. Er war ein reißender Fluss, denn er führte Hochwasser, wie es in Vers 15 heißt. Und durch diesen Fluss musste das Volk hindurch. Aber Josua kündigt ein Wunder Gottes an. Er wird sein Volk sicher zum anderen Ufer geleiten. So gehen die Priester mit der Bundeslade voran. Sie tragen das Heiligste, was das Volk hat, die Gebote Gottes. Seine Weisungen und Regelungen, die die Zukunft sicherstellen sollen. Also das Kostbarste, was das Volk besitzt. Und mit diesem Schatz ziehen die Priester voran in den reißenden Fluss. Und nun tut Gott sein Wunder. Oberhalb des Geschehens staut sich der Fluss auf und die Wasser unterhalb fließen ab. Das Volk Israel kann trockenen Fußes das andere Ufer erreichen, immer angesichts der Bundeslade. Zum Gedenken an dieses Wunder errichten sie ein Mahnmal, wie es im 4. Kapitel geschildert wird. Erst jetzt beginnt der gewalttätige Teil des Buches Josua. Während der Fall der Mauern der Stadt Jericho noch ohne Gewalt erfolgt, die Posaunen bringen die Mauern zu Fall, beginnt jetzt das Morden und Abschlachten. Aber dazu kann und will ich nicht Stellung nehmen. Bei dem Wunder der Flussdurchquerung fällt die Parallele zum Wunder der Durchquerung des Schilfmeeres zu Beginn des Exodus auf. Beide Male werden die Wasser gestaut, sodass das Volk Israel trockenen Fußes das andere Ufer erreicht. Aber im Gegensatz zum Wunder vom Schilfmeer, wo die Truppen des Pharao jämmerlich ertrinken, kommt in unserer Geschichte niemand zu Schaden. Alles verläuft friedlich. Zunächst. Nun zum historischen Hintergrund. Hier muss ich diejenigen, die Bibel wortwörtlich und als historischen Tatsachenbericht nehmen, bitter enttäuschen. Denn die Landnahme hat es so, wie wir sie kennen und nachlesen können, nicht gegeben. Zumindest gibt es keine archäologischen Belege hierfür. Jericho, die angeblich als erste eroberte Stadt in Palästina, war schon vor dem fraglichen Zeitraum, weit vor 1000 vor Christus, verlassen worden und hatte keine Stadtmauern. Eindrucksvoll hat es der führende Archäologe in Israel, Israel Finkelstein, dargestellt. Die Geschichtswissenschaft geht sogar noch weiter. Sie bezweifelt die Existenz des Großreiches von David und Salomo. Also, alles nur Fiktion? Alles nur Geschichtsklitterung durch Fake News? Sicherlich nicht. Unser Bericht ist aus historischer Sicht der Versuch, die zum damaligen Zeitpunkt vorgefundene Situation zu erklären. Der Text enthält sicherlich uralte Erzählungen, aber auch Deutungen und Überarbeitungen später Jahrhunderte. Wie auch die Bibel nicht nur ein Buch, sondern eine Bibliothek ist, sind auch die Bücher selbst aus vielen einzelnen Erzählungen zusammengestellt worden. Und das über Jahrhunderte. Und immer aus dem Gesichtspunkt heraus, dass das vorherige Geschehen vor der vorgefundenen aktuellen Situation neu ausgelegt werden muss und soll. So auch hier. Der Text ist die Erklärung, dass das Volk Israel zu Recht in seinem Lande wohnt. Denn Gott selbst hat ihm dies Land zugewiesen. Dass er sich berechtigt gegen Überfallangriffe wehren darf. Erinnern wir uns. In der Zeit, als die ersten Bücher des Alten Testaments zumindest in ihren Grundlagen entstanden, ging das Nordreich Israel im Sturm der Assyrer unter. Das südliche Königreich Juda hatte, nicht zuletzt durch die Ankunft von Flüchtlingen aus dem Norden, noch eine kurze Blüte, wie es auch erst von den Truppen des neuen Königreiches Babylon hinweggefegt wurde. Es folgte das Exil in Babylon und dann, bedingt durch den neuen Herrscher aus Persien, ein Neubeginn in der alten Heimat. Aus allen diesen historischen Schichten können wir Spuren in unserem Text finden. Nun komme ich langsam zu einer vorsichtigen Deutung des Textes. Eine in vielen Dienstjahren ergraute Pfarrerin teilte mir einmal mit, dass sie mit den Perikopenrevisionen nicht zurechtkommen käme, da sie zu den neuen Texten nur selten Kommentare habe. Dieses Problem habe ich nicht. Ich habe in meiner Bibliothek zwar theologische Bücher, aber nicht die gängigen Predigthilfen. Daher stelle ich Ihnen meine eigenen Gedanken vor. Sie können mir ja anschließend mitteilen, ob ich daneben liege. Zum einen, der Durchquerung des Jordan gehen die Priester in der Bundeslade voran. Das Erste, was sich auf den Weg macht, ist das Wort Gottes. Das, was er seinem Volk offenbart hat. Unter diesem Schutz kann auch sein Volk sich auf den Weg machen und sicher das andere Ufer erreichen. Gleichzeitig macht Gott klar, er selber hat das Land im Besitz. Er ist der Herr der Welt und er selber verfügt über die Regentschaft. Die Welt ist also Chefsache. Das Volk Israel betrat das verheißene Land friedlich und ohne kriegerische Mittel. Der Einzug gleich einer Prozession. Und er war unbewaffnet. Immer dann, wenn späteren Könige meinten, Machtinteressen entfalten zu müssen, ging dies schief. Das Alte Testament, insbesondere die Bücher Samuel, König und die Chronik, aber auch die Propheten, sind voll von Beispielen. In unserer Textstelle vielleicht ein Hinweis darauf, dass er das Land friedlich in die Hände seines Volkes gab, dass er Kriege nicht billigt. Die weitere Geschichte des Volkes Israel spricht dafür. Israel und Juda gingen unter. Der alte Tempel wurde zerstört. Dieses Bild war den Schlussredakteuren des Buches sicher vor Augen. Und es sollte auch uns eine Mahnung sein. Zum anderen. Wir alle kennen den Spruch über den Jordan gehen. Meist meint der Volksmund damit, dass ein betreffender Mensch sterben wird. In unserem Text ist es nicht der Übergang vom Leben zum Tod, sondern im Gegenteil, der Eintritt in ein neues Leben. Dies könnte auch uns ein Vorbild sein. Der Durchgang durch den Jordan ist schon lange ein Symbol für einen Neuanfang. Nicht nur aus diesem Grund handelt das Evangelium des heutigen Sonntags von der Taufe Jesu. Auch hier, wiederum am Jordan, beginnt nach dem Evangelium nach Matthäus das Heilswirken Jesu. Das Volk Gottes konnte also seinem Beistand vertrauen. Es hatte die Bundeslade, die steingewordenen Worte Gottes, im Blick. Und im Blick auf Gottes Wort können auch wir einen Neuanfang wagen. Und wenn es nicht unbedingt ein Neuanfang ist, so ist es gut, bei jedem neuen Schritt Gottes Wort im Blick zu haben. Sei es, wenn wir den neuen Tag begrüßen, wenn wir eine neue Aufgabe beginnen oder wenn ich bald lediglich nach Hause fahre. Amen. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Bruder und Herrn.